Nach fast 3 Jahren Stillstand kommt wieder Bewegung in die Friedensbemühungen im Nahostkonflikt. Israel und die palästinensische Regierung unter Abbas wollen unter Federführung der USA innerhalb von 9 Monaten ein umfassendes Friedensabkommen aushandeln. Verschiedene schwerwiegende Probleme stehen diesem Vorhaben seit Jahrzehnten im Weg. Neben der Frage der Grenzziehung zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten spielen auch die Siedlungspolitik Israels, die Teilung der Stadt Jerusalem und die Flüchtlingsproblematik eine große Rolle. Nahost-Expertinnen zweifeln an den Erfolgschancen der angehenden Friedensverhandlungen, da einerseits die radikal-orthodoxe Regierungspartei Likud in Israel die Besiedlung der palästinensischen Westbank forciert und andererseits die regierende Hamas im Gazastreifen den Staat Israel nach wie vor nicht anerkennen will. Über etwaige Erfolgschancen, ausgemachte Absurditäten sowie die Rolle der EU und des sogenannten Nahost-Quartetts im Friedensprozess spricht Radio Dreigland mit dem Nahost-Experten und Vorsitzenden der Deutsch-Palästinensischen Gesellschaft Raif Hussein im Interview. Ja, jetzt haben wir wieder neue Friedensverhandlungen begonnen nach Initiative der USA zwischen Israel und den palästinensischen Autonomiegebieten. Wie sehen Sie denn die Erfolgschancen dieser Verhandlungen?
Sehr gering, würde ich mal sagen. Also ich glaube, das ist eher mal ein Selbstbeschäftigungsprozess, um von den internen politischen Problemen, die beide Seiten haben, sowohl Abbas als auch Netanyahu, abzulenken, etwas Zeit zu gewinnen. Praktisch eine Win-Win-Situation, was das Ablenkungsmanöver anbetrifft. Erfolgschancen sehe ich gar nichts, denn an der Situation hat sich absolut nichts verändert. Eher umgekehrt, die Grundlage für einen Erfolg der Verhandlungen sind nicht vorhanden und werden täglich ad absurdum geführt. Mutatis mutandis sehe ich absolut keine Chancen. Das ist eine Sackgasse, ein totgeborenes Kind und dabei wird es auch bleiben.
Sie sagten, es wird ad absurdum geführt täglich. Wodurch?
Werden ad absurdum geführt, schauen Sie mal ganz einfach, die seit Beginn des Ramadanfestes, praktisch eine Woche vor Beginn der Vorbereitungsverhandlungen in Washington, hat Israel alleine im Raum Hebron, Al-Khalil, hat sie über 100 Leute verhaftet. Der Siedlungsbau wurde nicht gestoppt, praktisch. Es wird auf der anderen Seite mit den Palästinensern verhandelt. Auf der einen Seite, auf der anderen Seite wird ihnen den Boden, worüber sie eigentlich verhandeln, das Land, wird ihnen unter den Füßen weggenommen. Und das ist die Grundlage für einen Frieden. Und wenn das nicht mehr vorhanden ist, die Israelis bauen Siedlungen, schikanieren die Menschen, verhaften und das ist dann, würde ich mal sagen, also nach meinem Verständnis eines Friedens ist das nicht vorhanden. Und so sehe ich das eben, dass das nicht, dass das auch täglich ad absurdum geführt wird.
Nun hatte ja die israelische Regierung angeboten, palästinensische Häftlinge freizulassen. Ist das nicht ein Entgegenkommen?
Wie ich das eben erwähnt habe, Sie haben in Aussicht gestellt, dass es über 120 palästinensische Häftlinge freigelassen werden. Ich will jetzt auch mich nicht dazu äußern, welche Häftlinge das sind und welche Strafen sie schon abgesetzt haben, wenn sie normalerweise freikommen werden. Nur die Tatsache, dass sie in einem Monat praktisch seit Beginn der Verhandlungen fast über 100 Leute neu verhaftet haben im Raum Hebron alleine. Das heißt, im ganzen besetzten Gebieten sind das über 300 Leute, die sie in diesem Monat seit Beginn der Verhandlungen verhaftet haben. Dann würde ich sagen, das ist dann halt eine Augenwischerei, wenn man darüber redet, dass sie jetzt 120 Leute raus, die lassen 120 Leute raus und verhaften 300. Also das ist, ich sehe den Sinn und den Erfolg, den einige sehen möchten, sehe ich das in diesem Schritt gar nicht.
Es gibt hier verschiedene andere Probleme noch im Nahostkonflikt, wie jetzt eben die schon genannten Siedlungen im Westjordanland oder Jerusalem als eventuell geteilte Stadt. Oder welche Grenzen tatsächlich dann eigentlich die beiden Staaten in einer binationalen Lösung dann teilen sollten. Sehen Sie irgendwo Möglichkeiten, eventuell näher zu kommen?
Also Möglichkeiten gibt es sicherlich. Das ist, es gibt auch keinen anderen Weg, als miteinander zu verhandeln und einen Kompromiss zu finden. Beide Seiten müssen Kompromisse einzugehen. Den Weg, den jetzigen eingeschlagenen Weg führt praktisch nicht zu dem erwünschten Kompromiss. Ich finde, man kann es, man sollte es auch, man wird es auch irgendwann mal finden, nur diese Verhandlungen werden nicht dazu führen. Die Grenzen Israel sollte als erstes, und das ist, glaube ich, eine fundamentale Voraussetzung für jegliche zukünftige oder wie auch immer Friedensverhandlung, sollte erst einmal ihre Grenzen, Staatsgrenzen definieren, damit man darüber verhandelt, wo die Palästinenser auch ihren Staat gründen können. Solange und Israel ihre Grenze nicht definiert hat, wäre das eigentlich eine Fiktion. Es ist ein Lauf hinter einer Fiktion, nicht mehr und nicht weniger. Über Gebietsaustausch zu reden und wie auch immer, wenn Israel ihre Grenzen, die Grenzen ihres Staates noch nicht definiert hat, festgelegt hat, dann laufen wir eine Fata Morgana hinterher, die uns zu nichts führt. Möglich ist es, die Weltgemeinschaft, die daran Interesse haben, dass es im Nahen Osten endlich Frieden herrschen kann oder herrschen soll, und die wissen alle, solange und wir das Palästina-Problem nicht gelöst haben, werden wir auch überall irgendwelche Probleme haben und irgendwelche Extremisten das auch für sich ausnutzen können, müssen halt auf Israel Druck ausüben, dass sie endlich mal realpolitisch agieren und dann auch die Tatsache ins Auge sehen können, dass sie ein Volk nicht auf ewig lange unterjochen können.
Die UNO hat ja Palästina jetzt neulich den Status des Beobachterstaates gegeben.
Ja.
Hat das irgendwelche Veränderungen eigentlich für die Autonomiegebiete, für den Friedensprozess an sich?
Nein, also es ist eine Veränderung am Boden. Hat keiner wieder, also jeder, der mal normal denken kann, konnte sich auch nicht die Illusion machen, dass es etwas am Boden vor Ort sich verändert. Das heißt, die Schikanen der Israelis, die Checkpoints, die Besatzung, die allgegenwärtig ist, die Mauer, die miserable wirtschaftliche Situation der Palästinenser hat sich kaum verändert durch diese Sache. Diese Sache ist es nur, die Anerkennung der Palästinenser oder die den Verleihung eines Beobachterstatus in der UNO hat die Palästinenser nur bestätigt in ihrer Forderung, dass sie eben halt ein Recht auf einen palästinensischen Staat in den Grenzen von 1967. Das ist praktisch genau das Gegenteil von dem, was man im Camp David in Oslo unterschrieben hat, dass die palästinensischen Gebiete umstrittene Gebiete sind. Die UNO hat durch diese Verleihung der Beobachterstatus Palästina in den Grenzen von 1967 de facto anerkannt als feste Größe.
Wie sehen Sie denn allgemein die Rolle des sogenannten Nahostquartetts aus USA, EU, UNO und Russland in dem Friedensprozess?
Ich würde mal ganz einfach sagen, sowas existiert nicht. Das existiert nur auf dem Papier. Ein Quartett gibt es nicht. Die EU ist nicht Existenz. Politisch gesehen, das Ganze wird von der USA dominiert und diktiert. Alles andere ist eigentlich, sind die anderen Marionetten, die nur, wenn es darum geht, Geld zu zahlen, dann zahlen sie und politisch, einen politischen Einfluss nehmen sie weder an dem Prozess noch an den beiden Beteiligten teil. Also es ist die Europäische, insbesondere die Europäische Union, die hat absolut leider, muss man auch ganz einfach, keinen Einfluss auf den politischen Prozess. Und das ist zu verdanken natürlich alleine die deutsche Haltung, die eine Nahostpolitik der EU insgesamt verhindert und blockiert.